Guten Abend. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich hier heute erschienen sind oder im Erscheinen begriffen sind. Möchte Sie auch meinerseits im Brain Café 2017 einladen. Werde heute einen Vortrag halten zum Krankengedächtnis von Freud zu Alzheimer. Ich beginne meinen Vortrag mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Film. Der Film heißt Memento. Hat den von Ihnen jemand gesehen? So, also ich finde das ein ganz großartiger Film. Also erstens, weil das ein wirklich spannender Krimi ist und zweitens, weil die Phänomenologie, also das subjektive Erleben von jemandem mit einer schweren Gedächtnisstörung hier sehr präzise wiedergegeben wird. Dieses Sujet spielt natürlich nicht nur für Filme eine Rolle, sondern ist für viele Menschen Wirklichkeit, weil Gedächtnisstörungen zu den häufigsten neuropsychologischen Defiziten gehören. Und der berühmteste Patient in der Geschichte der Neurologie ist Henry Molaison. Es ist ein junger Mann, der besser bekannt ist unter seinen Initialen HM oder HM, der unter einer schweren, unbehandelbaren Epilepsie litt seit seiner Jugend und dann in seinen 20ern einem chirurgischen Eingriff unterzogen worden ist. Das war in den 60er Jahren, als man noch nicht so viel über das Gehirn wusste. Man hat die Regionen entfernt, die für die Epilepsie verantwortlich waren. Und das hat dann dazu geführt, dass die epileptischen Anfälle tatsächlich aufgehört haben. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass massive Gedächtnisstörungen aufgetreten sind. In der Form, wie sie im Film beschrieben worden sind. Das heißt, er war noch in der Lage, sich insbesondere an länger zurückliegende Erinnerungen zu erinnern, an länger zurückliegende Ereignisse zu erinnern, weniger an das, was kurz vor der Operation stattgefunden hatte. Und er war nach der Operation nicht mehr in der Lage, beispielsweise die Namen von Personen, denen er anschließend begegnet ist, sich einzuprägen. Die Hirnregionen, die bei diesem Patienten entfernt worden sind, also bei Henry Molaison, sind hier umrahmt. Also hier sehen Sie zwei so schwarze Löcher, wo früher die zentrale Region für die Gedächtnisbildung im Gehirn war, der sogenannte Hippocampus. Das ist auch eine der ersten Regionen, die bei einer anderen Krankheit, die Sie alle kennen, mit als erstes betroffen ist, nämlich der Alzheimer-Demenz. Hier sehen Sie einmal ein gesundes Gehirn, ein Schnitt durch ein gesundes Gehirn und durch das Gehirn eines Patienten mit fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung. Und hier können Sie zwei Dinge erkennen. Erstmal, das Gehirn ist insgesamt kleiner. Man spricht ja von einer generellen Atrophie oder Schrumpfung des Gehirns. Und besonders betroffen ist eben diese Region hier in der Mitte, wo nur noch ein Loch vorhanden ist, die den Hippocampus beinhaltet hat. Also die Region, die zentral für das Gedächtnis ist. In meinem Vortrag beginne ich allerdings nicht mit der Alzheimer-Erkrankung, sondern möchte zunächst erstmal auf die adaptive Funktion des Vergessens eingehen. Wie Frau Heiler schon eingangs gesagt hat, ist es in vielen Fällen sehr nützlich, dass wir nicht alles, was wir erleben, über einen langen Zeitraum erinnern können, sondern dass Gedächtnis eben selektiv verläuft und vieles auch vergessen wird. Im zweiten Teil, der Vortrag heißt ja von Freud zu Alzheimer, gehe ich auf eine ganz bestimmte Funktion des Vergessens ein, nämlich das Vergessen im Rahmen von psychodynamischen Konflikten, wie es als im Konzept der Verdrängung beschrieben wird von Freud und anderen Proponenten der Psychoanalyse. Im dritten Teil gehe ich auf Gedächtnisdeformationen im Rahmen von einer posttraumatischen Belastungsstörung ein und zum Schluss dann auf einige Aspekte der Alzheimer-Erkrankung. Kommen wir zunächst zum adaptiven Vergessen. Warum vergessen wir überhaupt etwas? Eine Möglichkeit ist, dass wir etwas erlebt haben, das im Gehirn gespeichert ist und auch gespeichert bleibt, dass wir allerdings an diese Gedächtnisspur nicht mehr herankommen. Man kann sich das so vorstellen, dass im Idealfall die einzelnen Ereignisse, die man erlebt hat, wie in einer Bibliothek wohl geordnet vorliegen. Und wenn die Bibliothek etwas anders aussieht, beispielsweise wie hier, dann sind die Informationen durchaus noch vorhanden, aber sie können eben nicht mehr abgerufen werden. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Gedächtnisspur eben nicht mehr vorhanden und nur nicht mehr auffindbar ist, sondern dass sie tatsächlich auch verloren gegangen ist, beispielsweise, weil sie eingangs gar nicht stabilisiert wurde. Sehr vieles, was wir lernen oder was wir erleben, wird zunächst erstmal im Kurzzeitgedächtnis aufrechterhalten. Das ist der Speicher im Gehirn, der beispielsweise für das Merken von Telefonnummern verantwortlich ist. Also Sie gingen früher zum Telefonbuch, heute eher zum Computer, um eine Telefonnummer rauszusuchen, konnten sich die dann eine Zeit lang merken, bis sie die verwendet haben, um im Telefon jemanden anzurufen, und üblicherweise vergisst man das anschließend. Dabei spricht man vom Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis ist unstabil und die Inhalte, die darin gemerkt werden, gehen üblicherweise nach einer Zeitdauer von vielleicht einer Minute verloren, wenn sie nicht stabilisiert werden und in das Langzeitgedächtnis überführt werden, wofür halt andere kognitive und Gehirnprozesse verantwortlich sind. Diese Prozesse werden auch als Konsolidierung bezeichnet, also als Verfestigung von Gedächtnisspuren. Wenn solche Gedächtnisspuren einmal verfestigt sind, heißt das aber nicht, dass sie für alle Zeiten unveränderlich gespeichert werden. Was häufig wieder stattfindet, ist, dass Gedächtnisspuren, wenn sie zunächst in einem inaktiven Zustand vorliegen, dadurch, dass sie abgerufen werden, wieder in einen labileren Zustand überführt werden. Das heißt, indem eine Erinnerung an ein Erlebnis wieder abgerufen wird, wird dieses in einen instabileren Zustand überführt und kann modifiziert werden. Auf diesen Prozess gehe ich auch im dritten Teil meines Vortrags zur posttraumatischen Belastungsstörung wieder ein, weil er ein zentraler Prozess ist, wie eben auch traumatische Erinnerungen modifiziert werden können. Und es bedarf dann zur erneuten Verfestigung eines Prozesses der Rekonsolidierung, der auf Gehirnebene etwas anders läuft als dieser initiale Prozess der Konsolidierung. Das heißt, Gedächtnisspuren müssen insgesamt als etwas sehr Dynamisches betrachtet werden. Sie sind initial nicht stabil, und wenn sie einmal stabilisiert sind, können sie auch später wieder in einen labileren Zustand überführt werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass eine Gedächtnisspur nicht durch fehlende Stabilisierung verloren geht, sondern dadurch, dass sie aktiv gelöscht wird. Und warum sollte das geschehen? Nun genau deswegen, um das Gedächtnis eben selektiv zu machen, um gezieltes Erinnern zu ermöglichen. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie treffen Ihren Schulfreund Lothar nach langer Zeit wieder, und Sie treffen Lothar nicht alleine, sondern in Begleitung seiner reizenden Gemahlin Liliana, und speichern sich in ihr Gedächtnis ein, dass Lothar mit Liliana verheiratet ist. Das können Sie dann anschließend, wenn Sie sich an diese Begegnung erinnern, auch wieder abrufen, und Sie verknüpfen, Sie haben Lothar auf assoziative Weise mit Liliana verknüpft. Das nächste Mal, wenn Sie jetzt Lothar treffen, treffen Sie ihn nicht mehr in Begleitung von seiner reizenden Gemahlin Liliana, sondern seiner neuen reizenden Gemahlin Anastasia. Jetzt tritt ein Konflikt auf. Wenn Sie anschließend an das Ereignis denken, dann ist nicht mehr ganz klar, wer jetzt mit dem Lothar verknüpft ist. Und in der Gedächtnisforschung oder allgemein in der Psychologie spricht man hier von Interferenz. Für das Alltagsleben ist offensichtlich, dass es hier wichtig ist, die korrekte Verknüpfung herzustellen, wenn Sie das nächste Mal den Lothar treffen, Sie nicht die ganze Zeit von Liliana reden, sondern sich an die neue Verknüpfung mit Anastasia erinnern. Das heißt, es ist hilfreich, wenn diese initiale Verknüpfung hier im Gedächtnis nach und nach unterdrückt und dann auch gelöscht werden kann. Und dann besteht auch keine Interferenz mehr. Dieser Prozess tritt jetzt nicht nur in der Realität auf, sondern kann auch mit den Methoden der kognitiven Neurowissenschaften untersucht werden. Die wichtigste Methode der kognitiven Neurowissenschaften ist die sogenannte funktionelle Magnetresonanztomographie oder kurz FMRT. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht schon so eine Röhre gesehen oder sogar darin gelegen. Das ist ein medizinisches Instrument, das zur Bildgebung von ganz verschiedenen Körperorganen verwendet wird, aber eben auch dafür, um das Gehirn darzustellen und dann nicht nur die Struktur des Gehirns zu untersuchen, also beispielsweise wie groß bestimmte Hirnregionen sind, sondern auch die Aktivität des Gehirns messen kann. Also in welchen Hirnregionen gerade besonders viel Aktivität bei einer bestimmten Aufgabe abläuft. Während Probanden in diesem Scanner, wie man auch sagt, untersucht werden, können ihnen nämlich über eine Videobrille oder so über ein ausgeklügeltes Spiegelsystem Bilder gezeigt werden, oder sie können sogar bestimmte Aufgaben durchführen. Und eine solche Aufgabe ist in einer Veröffentlichung beschrieben, die vor kurzer Zeit erschienen ist, wo es eben gerade an das gezielte Erinnern ging. Dabei wurden den Versuchspersonen Wörter präsentiert, also beispielsweise das Wort Sand, die mit zwei verschiedenen Bildern verknüpft worden sind. Also einerseits einem Zielreiz, also einem Targetsreiz, in dem Fall Marilyn Monroe, das wäre hier entsprechend der Anastasia. Und dann gibt es auch einen konkurrierenden Reiz, in dem Fall hier ein Hut. Und die Aufgabe besteht nun darin, für die Versuchsperson immer dann, wenn sie dieses Wort sehen, das Wort Sand, an den Zielreiz zu denken und gerade nicht an den konkurrierenden Reiz. Dabei wird die Hirnaktivität untersucht. Besonders wichtig in dieser Aufgabe war insbesondere die Aktivität im visuellen Kortex, der für die Verarbeitung von gesehenem Material verantwortlich war. Und mit komplexen Analysen ist es dabei möglich, die Spur von einzelnen Bildern im Gehirn zu erfassen. Und was man dabei findet, ist, dass mehrfaches gezieltes Erinnern an die Verknüpfung mit der Marilyn Monroe, dass dadurch die Repräsentation von dem Hut immer schwächer geworden ist und die neuronale Spur von der Marilyn Monroe eben immer stärker geworden ist. In einem zweiten Schritt haben die Autoren dann untersucht, welche Hirnregionen denn für diese selektive Verfestigung der einen und Abschwächung der anderen Gedächtnisspur verantwortlich waren und haben dabei gefunden, dass eine Region hier im Gehirn, also die so vorne an der Seite liegt, besonders aktiv war, der als lateraler präfrontaler Kortex bezeichnet wird, also seitliche Stirnhirnrinde. Und von dieser Region ist bekannt, dass sie eine wichtige Rolle für die willentliche Handlungskontrolle spielt. Das heißt, diese Studie legt nahe, dass es tatsächlich möglich ist, durch willentliche Kontrolle Gedächtnisinhalte zu unterdrücken. In anderen Studien ist das sogar ganz explizit untersucht worden. Dabei ist ein Paradigma verwendet worden, was hier kurz zusammengefasst ist. Die Probanden haben zunächst Assoziationen aus einem Gesicht und einer Landschaft gesehen, insgesamt 40 verschiedene Assoziationen, und anschließend und haben diese Assoziationen gut gelernt. Das heißt, sie wussten anschließend, zu welchem Gesicht welches Bild gehörte. Anschließend wurden die Gesichter in einer von drei experimentellen Bedingungen dargeboten, entweder mit verknüpft mit der Aufforderung, aktiv an das assoziierte Bild zu denken, oder verknüpft mit der Aufforderung, aktiv nicht an das assoziierte Bild zu denken, oder die Gesichter wurden gar nicht mehr gezeigt. Das war sozusagen die Kontrollbedingung. Und zum Schluss wurden alle Gesichter noch einmal gezeigt und die Probanden wurden gebeten, die assoziierten Szenen zu beschreiben. Was kommt dabei auf Verhaltensebene raus? Es zeigt sich, dass das Gedächtnis an die Szenen, die aktiv erinnert worden sind, die sind hier in grün dargestellt, besser ist als das Gedächtnis an die Szenen, an die die Probanden nicht gedacht haben. Das ist insofern nicht verwunderlich und es ist mit einem Effekt beim Vokabellernen beispielsweise vergleichbar. Aber es zeigte sich eben interessanterweise auch, dass das Gedächtnis an diese aktiv unterdrückten Szenen schlechter war als das Gedächtnis an die Assoziationen, die gar nicht mehr hier vorgekommen sind. Das heißt, es ist tatsächlich eine Unterdrückung unter das Kontrollniveau stattgefunden. Diese Aufgabe wurde auch wieder mit der gleichen Methode untersucht, also in der funktionellen Magnetresonanztomographie. Und dabei wurde untersucht, welche Hirnregionen stärker aktiv sind bei der aktiven Unterdrückung von Assoziationen verglichen mit dem aktiven Erinnern. Und es wurde gefunden, dass eben erneut dieser laterale präfrontale Kortex, der für die Handlungskontrolle zuständig ist, mehr aktiv ist bei der bewussten Unterdrückungsbedingung verglichen mit der bewussten Erinnerungsbedingung und dass der Hippocampus, also eine Region, die für die Gedächtnisbildung zentral ist, durch diesen lateralen präfrontalen Kortex aktiv unterdrückt wurde. Das heißt, diese Ergebnisse sprechen tatsächlich dafür, dass während dieser Studie durch eine willentliche Kontrolle, durch die Aktivierung willentlicher Kontrollprozesse Regionen unterdrückt werden konnten, die für Gedächtnisprozesse zuständig sind. Ich komme jetzt zum zweiten Teil einer ganz speziellen Funktion des Vergessens im Rahmen der Verdrängung. Unser Leben ist leider von Konflikten geprägt. Dem kann keiner entkommen und diese Konflikte können sich auf ganz verschiedenen Ebenen abspielen. Einerseits auf zwischenmenschlicher Ebene. In dem Fall ist es im Idealfall möglich, durch Diskussionen, durch das Austragen von Streitigkeiten, diese Konflikte zumindest etwas abzumildern, sodass man einigermaßen miteinander leben kann. Häufig noch schwieriger sind Konflikte, die sich in der eigenen Psyche abspielen, wo man sich nicht mit anderen, durch Auseinandersetzung mit anderen, diese Konflikte lösen kann, sondern die man mit sich selbst austragen muss. Und ein solcher Konflikt, der ganz zentral ist, der hier, finde ich, ganz schön veranschaulicht ist, ist der Konflikt zwischen einerseits dem Wunsch nach Nähe und andererseits dem Wunsch nach Abgrenzung. Ja, das ist etwas, was man schon bei kleinen Kindern beobachten kann, was es sich aber mehr oder weniger durch das ganze Leben zieht. Ein weiterer zentraler Konflikt ist ein Selbstwertkonflikt. Ja, also wir haben alle ein bestimmtes Bild von uns selbst und müssen uns dann damit auseinandersetzen, wenn wir Erfahrungen machen, die nicht diesem Selbstbild entsprechen. Und dann entweder versuchen, versuchen, unser idealisiertes Selbstbild der Realität anzupassen. Eine eher meist zum Scheitern verurteilte Strategie besteht dann darin, die Sicht der Realität dem Selbstbild anzupassen. Aber kurz und gut, wir alle haben mit Konflikten zu kämpfen und wenn wir uns permanent mit diesen Konflikten auseinandersetzen müssten, dann würde uns das davon abhalten, vieles anderes, auch Schönes im Leben zu wirklich mitkriegen zu können. Und deswegen scheint es zunächst adaptiv zu sein, diese Konflikte möglichst wenig bewusst wahrzunehmen. Und genau mit diesem Prozess hat sich Sigmund Freud als Begründer der Psychoanalyse viel beschäftigt und hat ihn als Verdrängung bezeichnet. Verdrängung ist im theoretischen Rahmen der Psychoanalyse vielleicht das wichtigste Konzept überhaupt, weil es nämlich auch die Basis für das sogenannte dynamische Unbewusste ist. Das dynamische Unbewusste in der Psychoanalyse bezeichnet nicht nur alles, was wir nicht bewusst erleben können, sondern das, was durch aktive Verdrängung unbewusst geworden ist, aber nach Sicht der Psychoanalyse halt dadurch nicht verloren gegangen ist, sondern immer noch weiter in uns rumort und dann zu neurotischen Konflikten oder auch psychosomatischen Symptomen führen kann. Ja, ein Zitat von Freud: Die Verdrängungslehre ist der Grundpfeiler, auf dem das Gebäude der Psychoanalyse ruht, das wesentlichste Stück derselben. Das Problem ist nun, dass die Verdrängung wissenschaftlich sehr schwer zu untersuchen ist und das hat unter anderem dazu beigetragen, dass die Psychoanalyse, also seit ihrem Bestehen und auch immer noch häufig kritisiert wird. Dazu trägt auch bei, dass viele Psychoanalytiker ein gespaltenes Verhältnis zur empirischen Forschung besitzen. Aber man muss auch einfach sagen, also inhaltlich ist es einfach ist es ein sehr komplexes Konstrukt, was schwierig experimentell zu fassen oder zu operationalisieren ist. Und noch schwieriger ist es dann natürlich, die Gehirnprozesse zu verstehen, die während der Verdrängung ablaufen. Trotzdem haben das Menschen versucht. Also hier sieht man nochmal ein schönes Bild, kennen vielleicht einige von Ihnen. Es ist eben einfach nicht einfach möglich, Klienten aus der Psychoanalyse während ihrer Sitzung in den Scanner zu schieben und dann dabei zu beobachten, was dabei im Gehirn passiert, sondern wenn man Studien mit funktioneller Magnetresonanztomographie durchführen möchte, dann geht das immer nur im Rahmen von spezifischen psychologischen Experimenten, wo man eine Kontrollvariable, eine Variable hat, die man gezielt verändert und deren Einfluss man dann untersuchen kann. Trotzdem haben, wie gesagt, Menschen versucht, die Verdrängung mit den Methoden der kognitiven Neurowissenschaft und ganz allgemein der kognitiven Psychologie zu untersuchen. Und einer davon ist Mike Anderson, eben der Erfinder dieses Experiments, was ich Ihnen vorhin dargestellt hatte, zur willentlichen Gedächtnisunterdrückung. Und Mike Anderson hat sogar die Meinung vertreten, dass dieses Experiment tatsächlich Verdrängung untersucht. Hier ist ein Zitat noch einmal: Die aktuellen Befunde liefern das erste neurobiologische Modell für die von Freud postulierte willentliche Form der Verdrängung. Jetzt kann man sich aber fragen, handelt es sich dabei wirklich um Verdrängung? Und es gibt eine ganze Reihe von Kritikpunkten daran. auf die Unterschiede von Verdrängung und dieser willentlichen Gedächtnisunterdrückung abheben. Einerseits wird dabei hervorgehoben, dass Verdrängung spezifisch bei persönlich relevanten Konflikten auftritt und eben nicht bei willkürlich ausgewähltem Stimulusmaterial, wie es in solchen Studien hier vorkommt. Zweitens hängt Verdrängung oder führt Verdrängung zu einem Widerstand gegen das Wiederbewusstwerden der verdrängten Inhalte, was auch in diesem Experiment nicht vorkommt. Und drittens wird Verdrängung typischerweise automatisch ausgelöst und wird eben nicht willentlich gesteuert, sondern tritt immer dann auf, wenn entweder ein Konflikt erlebt wird oder Informationen wahrgenommen werden, die mit einem Konflikt assoziiert sind. Wenn wir nochmal also auf den ursprünglichen Rahmen der Verdrängung eingehen, dann wird Verdrängung in der Psychoanalyse in Bezug auf den Prozess der freien Assoziation beschrieben. Dabei ist die Idee, dass durch die freie Assoziation, also die zentrale Methode der Psychoanalyse, verdrängte Inhalte genannt werden können, weil die Zensurschranke, die wir üblicherweise haben gegen die Nennung von diesem konfliktbezogenen Material, kurzzeitig überwunden werden kann. Das führt dann aber zunächst einmal zu einem Widerstand, der an einem Zögern oder auch einer emotionalen Reaktion in der Therapie sichtbar ist und dann häufig zu einer erneuten Verdrängung, insbesondere dann, wenn diese freie Assoziation eben nicht in einem geschützten Rahmen der Psychotherapie stattfindet, sondern beispielsweise experimentell erzeugt wird. Carl Gustav Jung ist ein berühmter Psychoanalytiker der ersten Generation nach Freud, hat dieses Modell zum Anlass genommen, um Assoziationsexperimente zu entwickeln, um eben den Prozess der Verdrängung tatsächlich experimentell zu untersuchen. Und diese Apparatur, die er verwendet hat, ist auch in einem anderen Film beschrieben, Eine dunkle Begierde, den vielleicht einige von Ihnen auch gesehen haben. Hier ist das einmal kurz dargestellt. Auf diese Art der Untersuchung der Verdrängung möchte ich im Folgenden eingehen. In diesen Assoziationsexperimenten wird nämlich versucht, Widerstand und Verdrängung auf eine andere Art zu operationalisieren oder experimentell untersuchbar zu machen als in den Studien zur willentlichen Gedächtnisunterdrückung. Dabei wird den Patienten oder auch gesunden Probanden zunächst eine Wortliste vorgelesen. Und die Probanden werden dann gebeten, zu jedem Wort das allererste Wort zu nennen, was ihnen in den Sinn kommt. Diese freien Assoziationen werden dann aufgeschrieben. Dabei wird gleichzeitig die Reaktionszeit gemessen und die Hautleitfähigkeit als ein indirektes Maß für autonome Erregung. Die Hypothese, die Jung bei diesen Assoziationsexperimenten hatte, war nun, dass eine längere Reaktionszeit und ein Anstieg in der Hautleitfähigkeit als indirekter Hinweis oder als Hinweis für autonome Erregung, ein Hinweis für einen unbewussten oder verdrängten Konflikt war. Die Idee ist also, dass durch diese freie Assoziation in dem Experiment zumindest in einigen Fällen Inhalte genannt worden, die an einen verdrängten Inhalt herankamen, dass sich das dann äußerte in einem Widerstand, messbar durch eine verzögerte Reaktion, eine längere Dauer bei der Assoziation und eine emotionale Reaktion, die eben in einer erhöhten Hautleitfähigkeit messbar war. Dieses Experiment ist in den Jahrzehnten anschließend sehr häufig repliziert worden und eine berühmte Replikation war aus den 60er Jahren, die hier noch einen Gedächtnistest angefügt hat. Das heißt, dabei wurden den Probanden nach der freien Assoziation anschließend dieselben Wörter noch einmal dargeboten und sie wurden dann gebeten, nicht erneut zu assoziieren, sondern sich an die ursprünglich genannten Assoziationen zu erinnern. Und dabei zeigte sich auch in mehrfachen Replikationen dann, dass diejenigen freien Assoziationen, die mit einer erhöhten Hautleitfähigkeit und verlängerten Reaktionszeiten einhergingen, eher vergessen wurden. Es ist im Rahmen der Psychologie auch deswegen interessant, weil man häufig das entgegengesetzte Ergebnis sieht, dass Ereignisse, die unter besonderem Stress gelernt werden, besonders gut erinnert werden. Und hier sieht man halt den entgegengesetzten Fall. Dieses Paradigma wurde dann auch mit den Methoden der kognitiven Neurowissenschaft untersucht. Dabei haben die Probanden so eine Assoziationsaufgabe im Scanner durchgeführt. Das heißt, es sind ihnen wieder Wortlisten dargeboten worden und sie haben in ein Mikrofon hinein so schnell wie möglich das erste Wort genannt, was ihnen eingefallen ist. Auch die Hautleitfähigkeit ist erfasst worden. Und was dabei sichtbar war, war zunächst einmal, dass wieder diejenigen Assoziationen, die verzögert gegeben wurden und bei denen die Hautleitfähigkeit erhöht war, dass die schlechter erinnert wurden. Andererseits konnten eben auch die Gehirnprozesse untersucht werden, die mit diesen Assoziationen, die anschließend vergessen wurden, einhergingen. Und dabei zeigte sich jetzt ein Bild, was anders war als dasjenige aus den willentlichen Vergessensstudien, nämlich eine erhöhte Aktivität in einer Hirnregion, die als anterior singulärer Kortex bezeichnet wird und die gerade mit der Verarbeitung von Konflikten assoziiert ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, der Vorteil hiervon ist, dass es sich um ein psychologisches Experiment handelt, was relativ gut kontrolliert ist, verglichen mit so einer psychotherapeutischen Situation. Aber was hat das wirklich mit tatsächlich relevanten Konflikten zu tun? Um das genauer zu untersuchen, wurden in einer Nachfolgestudie dann nicht einzelne Wörter präsentiert, sondern tatsächlich Sätze, die einer von drei Kategorien zugehörten. Entweder waren das neutrale Sätze, wie ich versuche regelmäßig die Nachrichten zu schauen, oder allgemeine negative Sätze, wie manchmal fürchte ich mich, wenn ich allein im Dunkeln laufe oder wenn ich durch die Tiefgarage der Ruhr-Universität laufe, ja, Sätze, die mit typischen psychodynamischen Konflikten in Zusammenhang stehen, wie ich wünsche mir, dass sich endlich mal jemand um mich kümmert, ich hasse es, andere Menschen zu Last zu fallen oder ich schäme mich oft darüber, wie ich bin. Ja, also hier handelt es sich um so typische Konflikte zwischen Nähe und Autonomie einerseits oder um Selbstwertkonflikte. Bei diesem Experiment konnten dann die Reaktionen und die Assoziationen auf die verschiedenen Arten von Sätzen miteinander verglichen werden. Und es zeigte sich, dass die Assoziationen zu den Konfliktsätzen länger dauerten, verglichen mit den beiden anderen Satztypen, dass dabei die Hautleitfähigkeit erhöht war und dass diese Assoziationen auch anschließend schlechter erinnert werden konnten. Erneut wurde Gehirnaktivität gemessen und es zeigte sich ein ähnliches Bild, nämlich eine vermehrte Aktivität im anterioren singulären Kortex, der mit Konfliktverarbeitung in Verbindung steht, bei der Präsentation dieser Konfliktsätze und gleichzeitig eine verminderte Aktivität im Hippocampus, der eben mit Gedächtnisbildung in Zusammenhang steht. Jetzt kann man immer noch fragen, sind diese Sätze persönlich relevant? In diesem Experiment wurden allen Probanden dieselben Sätze dargeboten. Um das genauer zu untersuchen, wurde eine weitere Nachfolgestudie durchgeführt, wo mit gesunden Probanden tiefenpsychologische Interviews durchgeführt worden sind. Aus diesen Interviews, die jeweils eine gute Stunde gedauert haben, wurden dann individualisierte Sätze gebildet, die tatsächlich autobiografische Konflikte einer bestimmten Person beschrieben. Gleichzeitig wurden auch autobiografische Sätze gebildet, die negativen persönlichen Erinnerungen entsprachen, die aber keinen offensichtlichen Konflikt zu einem typischen psychodynamischen Konflikt aufwiesen. Zusammenhang mit einem typischen psychodynamischen Konflikt. Und schließlich wurden auch positive Lebenserinnerungen in Satzform extrahiert. Es zeigte sich wieder dasselbe Bild bei der freien Assoziation zu den Konfliktsätzen. Die freien Assoziationen zu den Konfliktsätzen wurden verzögert gegeben, verglichen mit den freien Assoziationen zu den anderen Satzkategorien. Die Hautleitfähigkeit war dabei erhöht und das Gedächtnis war vermindert. Ebenso zeigte sich erneut eine vermehrte Aktivität in dieser Hirnregion, die für Konfliktverarbeitung zuständig war. Das heißt, diese Studien zusammen sind ein erster Hinweis darauf, dass bei einem Vergessen im Zusammenhang mit typischen psychodynamischen Konflikten eben etwas anderes abläuft als bei der willentlichen Gedächtnisunterdrückung, dass nämlich der anteriore zinguläre Kortex aktiviert wird und dann eine automatische Unterdrückung der Aktivität im Hippocampus stattfindet. Also hier findet Vergessen dann nicht statt durch eine willentliche Gedächtnisunterdrückung verbunden mit dieser Hirnregion, sondern offenbar durch einen anderen Prozess. Wir sind ja natürlich noch ganz am Anfang des wirklichen Verständnisses der Verdrängung auf der Ebene von Hirnprozessen. Aber ich denke, es ist ein erster Schritt dahin, zu zeigen, dass auch solche komplexen Konstrukte mit experimentellen Methoden untersucht werden können. Und das Ziel muss nun darin bestehen, in eine immer realistischere Konstellation zu schauen, ob da die gleichen Prozesse tatsächlich auch auftauchen. Ich komme jetzt zum dritten Teil, zum Gedächtnisdeformationen im Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung. Zunächst mal, was ist die posttraumatische Belastungsstörung? Oder fangen wir einmal an damit, was ist ein Trauma? Als Trauma wird hier ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer bezeichnet, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Dieses bei fast jedem ist ganz wichtig, weil es eben nicht um ganz spezifische autobiografische Konstellationen geht, die dann möglicherweise zu Konflikten führen, sondern um massiv beeinträchtigende Erlebnisse, Unfälle, Überfälle, Folter, Vergewaltigung, die bei fast jedem Menschen, der so etwas erlebt, zu einer massiven Beeinträchtigung führen würde. Wie viele Menschen erleben so ein Trauma im Leben? Das ist tatsächlich die Mehrheit. Es unterscheidet sich natürlich je nach Land, in dem man lebt. Aber weltweit gesehen erleben mehr als die Hälfte aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben ein Trauma. Aber nicht jeder wird davon im Rahmen einer posttraumatischen Belastungsstörung krank, zum Glück. Es gibt sogenannte Prozesse der Resilienz, die uns dafür schützen, so eine posttraumatische Belastungsstörung zu untersuchen, die erst in den letzten Jahren zunehmend untersucht werden. Aber immerhin 8% aller Menschen entwickeln einmal in ihrem Leben eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, es ist eine vergleichsweise sehr häufige psychiatrische Störung. Die posttraumatische Belastungsstörung kann jetzt mit einigem Recht als eine Krankheit des Gedächtnisses bezeichnet werden. Warum ist das so? Zunächst einmal ist es trivialerweise so, dass ohne Gedächtnis keine posttraumatische Belastungsstörung möglich ist. Das heißt, ein Trauma muss irgendwie im Gedächtnis festgehalten werden, zu einer Gedächtnisspur führen, um dann längerfristige Auswirkungen besitzen zu können. Und diese Gedächtniseffekte an ein Trauma sind jetzt auf verschiedene Weise deformiert. Einerseits kann es sein, dass die bewusste Erinnerung an das traumatische Ereignis selbst beeinträchtigt ist. Man spricht ja auch von einer traumatischen Amnesie. Es kann zu Körpersymptomen führen, also dazu, dass körperliche Symptome auftreten, die als eine Art Körpergedächtnis an das Trauma bezeichnet werden können. Häufig werden Hinweisreize, die mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden, aktiv gemieden. Und es tritt eben das zentrale Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung auf, sogenannte Intrusionen oder Flashbacks. Was ist das jetzt? Intrusionen sind wiederkehrende, belastende, sich unwillentlich aufdrängende Erinnerungen an das Trauma. Das heißt, sie unterscheiden sich schon dadurch von willentlich abgerufenen Erinnerungen, dass sie eben nicht gezielt abgerufen werden, sondern aus dem Nichts plötzlich auftauchen. Häufig sind sie sogenannt, wie man sagt, visuospatial, bildlich, räumlich. Das heißt, sind visuelle Szenen, die mit dem traumatischen Kontext in Verbindung stehen. Flashbacks sind extreme Formen einer Intrusion. Und dabei wird das Trauma wiedererlebt, als ob es hier und jetzt stattfindet. Das ist eine ganz spezifische Eigenschaft auch von der posttraumatischen Belastungsstörung, dass eben das Trauma nicht als etwas in der Vergangenheit erlebt wird, sondern so, als ob es gerade jetzt stattfindet, also in quasi halluzinatorischer Form nochmal wiedererlebt wird. Einer der wichtigsten Forscher zur posttraumatischen Belastungsstörung, hat jetzt versucht, diese verschiedenen Ergebnisse dadurch zusammenzufassen, dass er von zwei verschiedenen Gedächtnissystemen ausgeht. Einerseits ein Gedächtnissystem, was er als VEM bezeichnet oder verbal zugängliches Gedächtnis, Verbally Accessible Memory. Das ist ein Gedächtnissystem, dessen Inhalte willentlich abrufbar und verbalisierbar sind, also beschreibbar, die mit anderen Erinnerungen integriert werden können, die hippocampusabhängig sind. Und bei dem Hippocampus ist eben bekannt, dass er durch ganz besonders extremen Stress gehemmt wird. Durch milden Stress kann seine Funktion durchaus aktiviert werden, aber durch extremen Stress, wie er im Rahmen eines Traumas auftritt, tritt eine Unterdrückung der Funktion des Hippocampus ein. Teilweise sogar eine morphologisch messbare Schädigung des Hippocampus. Das zweite Gedächtnissystem bezeichnet Bruin als SAM, Situationally Accessible Memory oder situativ abrufbares Gedächtnis. Dabei handelt es sich eben um eine bildhafte Repräsentation von Ereignissen und der Zugang zu diesen Inhalten ist nur automatisch situativ, beispielsweise über assoziierte Triggerreize möglich. Dieses zweite System, postuliert er, ist jetzt eben nicht abhängig vom Hippocampus, sondern von einer anderen Region, der Amygdala. Vielleicht haben einige von Ihnen davon schon gehört. Das ist eine Hirnregion, die insbesondere für das Furchterleben eine zentrale Rolle spielt. Im Normalfall ist es so, dass, wenn wir etwas erleben, dieses in beide Systeme eingespeichert wird, sowohl in das situativ abrufbare Gedächtnis als eben auch das verbal abrufbare Gedächtnis. Und beim Trauma durch den extremen Stress wird das verbal abrufbare Gedächtnis gehemmt und nur das zweite Gedächtnissystem kann das traumatische Erlebnis speichern. Und hier spricht man auch von einer Dissoziation zwischen den beiden Gedächtnissystemen. Was hilft uns das jetzt für eine Therapie? Es gibt verschiedene therapeutische Ansätze, deren Wirksamkeit oder Wirkung gut verstanden werden kann, wenn man diese beiden Gedächtnissysteme im Hinterkopf behält. Ganz allgemein kann man zunächst mal sagen, dass das Ziel einer Therapie bei der posttraumatischen Belastungsstörung dabei bestehen kann, in der Terminologie von Bruin, das situativ abrufbare Gedächtnis zu modifizieren. Hier erinnern Sie sich noch an das, was ich anfangs erwähnt hatte, dass auch einmal stabilisierte, konsolidierte Gedächtnisinhalte, wie das Gedächtnis an ein Trauma, was vor einiger Zeit stattgefunden hat, durch eine erneute Reaktivierung wieder in einen instabilen Zustand überführt werden kann. Man kann sich das also ganz plastisch so vorstellen, dass die situativ abrufbaren traumatischen Erinnerungen in einem therapeutischen, geschützten Kontext wieder aktiviert werden können und durch diese Aktivierung eben in einen instabilen Zustand überführt werden, dann modifiziert werden können und in einem erträglicheren Zustand dann erneut abgespeichert werden können. Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt. Eine tatsächlich häufig durchgeführte und recht gut wirksame Therapie ist die sogenannte negative Expositionstherapie. Dabei legen die Patienten eine Lebenslinie und auf dieser Lebenslinie kennzeichnen sie mit verschiedenen Objekten zentrale Lebensereignisse, sowohl positive Lebensereignisse als eben auch traumatische Lebensereignisse. Das führt zunächst einmal dazu, dass die Erinnerungen und die traumatischen Erlebnisse ganz explizit kontextualisiert werden und es ganz deutlich gemacht wird, dass es eben etwas ist, was an einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen Ort üblicherweise auch stattgefunden hat. Die Idee dabei ist, dass durch das Sprechen über diese Ereignisse und durch die Kontextualisierung eben die rein isolierten situativ abrufbaren Gedächtnisinhalte mit verbal abrufbaren Gedächtnisinhalten verbunden werden können. Und dass in der Zukunft nach der Durchführung einer solchen Therapie situativ getriggerte Erinnerungen dann richtig verortet werden können, nämlich als etwas verstanden werden können, was in der Vergangenheit stattgefunden hat und was nicht mehr als etwas erlebt wird, das in der Gegenwart weiter stattfindet. Ein ganz neuer therapeutischer Ansatz kann auch durch diesen Rahmen verstanden werden. Vielleicht hat der eine oder andere auch von Ihnen von diesen Studien gehört. Dabei wird ein Computerspiel verwendet, das ist Tetris, wo also die Aufgabe bei diesem Spiel ist, dass hier solche kleinen Klötzchen vom Bildschirm von oben runterfallen und man die durch Drehen dann so sortieren muss, dass sie halt in die Lücken passen. Und das war eins der erfolgreichsten Computerspiele vor 15 Jahren vielleicht und ist auch immer noch erhältlich. Mittlerweile gibt es auch Versionen für Smartphone. Und das ist eben ein Computerspiel, was nicht nur Spaß macht, sondern was auch im Rahmen von Therapien eingesetzt wird. Und das Ziel dabei ist eben die Rekonsolidierung dieser situativ abrufbaren Gedächtnisinhalte zu stören. Also diese Therapie läuft dann so ab, dass Patienten in einem therapeutischen Rahmen wieder gebeten werden, sich diese traumatischen Erlebnisse in Erinnerung zu rufen. Oder häufig tritt das auch spontan auf im Rahmen von Intrusionen. Und immer wenn das stattfindet, werden sie eben gebeten, 15 Minuten Tetris zu spielen. Und das wirkt erstmal etwas absurd, aber es ist tatsächlich so, dass das erste Ergebnisse darauf hinweisen, dass das tatsächlich zu einem Abnehmen der intrusiven Erinnerungen an ein spezifisches traumatisches Erlebnis führt. Das kann man im Rahmen der Gedächtnissysteme auch wieder dadurch verstehen, dass eben die Gedächtnisinhalte durch den Abruf in eine instabile Form überführt werden und die Rekonsolidierung, die erneute Verfestigung dadurch verhindert wird, dass die Probanden oder Patienten also Hirnregionen verwenden, die gerade für diese räumlich bildhaften, situativ zugänglichen Gedächtnisinhalte zentral sind. Ich komme jetzt zum letzten Teil meines Vortrags, zur Alzheimer-Erkrankung. Wie Sie vermutlich wissen, ist das die wichtigste Form der Demenz. Ist eine häufige Erkrankung mit 65 Jahren. Es ist noch nicht so häufig. Ungefähr 2% der Bevölkerung leiden daran. Mit 75 Jahren sind schon 6%, mit 85 Jahren dann 20%. Allein in Deutschland gibt es deutlich über 1 Million Erkrankte. Und zunehmender Verbesserung der medizinischen und Gesundheitssituation der Bevölkerung werden die Menschen einfach immer älter und die Wahrscheinlichkeit, an einer Alzheimer-Erkrankung zu leiden, nimmt dadurch immer weiter zu. Und daher ist es zu erwarten, dass in 20, 30 Jahren noch sehr viel mehr Patienten an dieser Erkrankung leiden. Die Hauptsymptome, es gibt zwei Hauptsymptome, sind einerseits ein Gedächtnisverlust und andererseits eine räumliche Desorientierung. Und beide dieser Funktionen werden eben mit dem Hippocampus in Verbindung gebracht. Wodurch kommt es zur Alzheimer-Erkrankung? Es gibt da zwei wesentliche pathologische Veränderungen. Einerseits die sogenannten Alzheimer-Plaques, das sind diese Ablagerungen, die zwischen den Zellen ablaufen. Und andererseits ganz spezifische Eiweiße, die Tau-Ablagerungen oder Tangles hier, die eben in Zellen lokalisiert sind. Aber das sind nicht die einzigen Prozesse. Auch eine ganze Reihe weiterer pathologischer Veränderungen spielen eine Rolle, beispielsweise entzündliche Prozesse und auch Gefäßerkrankungen und noch immer weitere Prozesse. Es werden immer mehr Mechanismen entdeckt, die zur Alzheimer-Demenz beitragen. Es ist eben nicht nur eine ganz einfache, also beispielsweise nur die Bildung von diesen Plaques, sondern eine komplexe Interaktion von sehr vielen verschiedenen pathologischen Prozessen. Was für Risikofaktoren gibt es für die Alzheimer-Erkrankung? Diese Risikofaktoren sind gar nicht so ungewöhnlich. Das sind nämlich üblicherweise ähnliche Risikofaktoren wie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Einerseits zunehmendes Alter, da bin ich eben schon drauf eingegangen. Dann gibt es genetische Risikofaktoren und dann eben erhöhtes Cholesterin, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Das kennen Sie alles schon. Das sind auch die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Was kann man therapeutisch machen? Man muss sagen, im Moment wenig. Die zugelassenen Therapien arbeiten im Wesentlichen dadurch, dass der Abbau von einem bestimmten Botenstoff im Gehirn, vom Acetylcholin, vermindert wird. Die Effekte dabei sind sehr gering ausgeprägt. Deswegen gibt es seit längerer Zeit, also seit mindestens 10 Jahren jetzt, zunehmend Studien mit verschiedenen Antikörpern, wo quasi eine Art Impfung gegen beispielsweise diese Plaques oder Bestandteile dieser Plaques durchgeführt werden soll. Dabei zeigten sich, dass bei fortgeschrittener Demenz die Effekte ebenfalls minimal oder nicht vorhanden waren. Allerdings bei in frühen Krankheitsstadien durchaus in einigen Studien Effekte sichtbar waren. Das heißt, zwar ist die und aktuell werden hier viele weitere Studien noch durchgeführt. Das heißt, man kann sagen, aktuell ist die therapeutische Situation, wenn Sie jetzt an Alzheimer erkranken, schlecht. Aber es besteht Hoffnung darauf, dass das nicht für alle Zeit so bleiben muss, dass insbesondere das Problem der bisherigen Therapieansätze darin bestand, dass eben Patienten behandelt wurden, die schon deutliche Symptome aufgewiesen haben und bei denen bereits große Gehirnbereiche zerstört waren. Und im Moment ist keine Therapie denkbar, die diese Gehirnbereiche wiederherstellen könnte. Das Einzige, was eben, oder das, der Ansatz von den meisten Studien im Moment in diesem Bereich ist eben auch, ganz frühe Stadien der Alzheimer-Erkrankung zu erfassen, wenn erst ganz leichte Symptome vorliegen oder am besten sogar Menschen zu identifizieren, die ein sehr hohes Risiko dafür haben, irgendwann solche Symptome zu entwickeln, aber noch ganz gesund sind. Und das sind die Menschen, denen in der Zukunft, also in 10, 15 Jahren, voraussichtlich mit neuen therapeutischen Ansätzen geholfen werden kann. So, das heißt, die frühe Erkennung und das Verstehen von ganz frühen Krankheitsstadien ist hier ganz zentral. Wie kann diese Früherkennung ablaufen? Also einerseits durch neuropsychologische Testungen. Das läuft so ab, dass speziell ausgebildete Psychologen, also beispielsweise aus dem Institut für Neuropsychologie hier an der Ruhr-Universität, mit... Bitte?
Ist ja doch Werbung.
Aber nicht über E-Mail. Sich mit... Patienten zusammensetzen und dabei dann genau das Leistungsprofil in verschiedenen, was verschiedene Funktionen angeht, untersucht wird, in Bezug auf Gedächtnis, aber auch Aufmerksamkeit, sprachliche Funktionen und so weiter. Das zweite ist die Untersuchung genetischer Risikofaktoren, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und das dritte, wenn ein Verdacht besteht, dass eine Alzheimer-Erkrankung vorliegen könnte, ist eine Untersuchung des Nervenwassers durch eine Lumbalpunktion, ja, also wo mit einer Spritze dann in den Rücken gestochen wird und so Nervenwasser erhoben wird. Und in diesem Nervenwasser können dann beispielsweise diese Plaques und auch die diese Tau-Proteine, Tau-Eiweiße untersucht werden. Dann kann durch die Magnetresonanztomographie die Struktur des Gehirns erfasst werden, wo man dann eben möglicherweise solche Löcher da sieht, wo üblicherweise der Hippocampus sitzt und auch eine Schrumpfung des Gehirns feststellen kann. Eine ganz wichtige Methode stellen nuklearmedizinische Untersuchungen dar, wo eben radioaktiv markierte Antikörper gegen bestimmte Substanzen gegeben werden. Und hier ist es seit kurzem möglich, nicht nur den Stoffwechsel des Gehirns zu untersuchen, wie traditionell mit dieser Methode, sondern eben auch diese Amyloid-Plaques und die Tau-Eiweiße direkt beim also nicht invasiv, ohne dass hier Nervenwasser entnommen wird oder das Gehirn untersucht wird, bei gesunden oder bei gesunden Menschen und bei Patienten zu untersuchen. Eine weitere Methode, die zurzeit noch keine besondere Rolle in der Früherkennung spielt, die dies aber in der Zukunft eventuell könnte, ist die funktionelle Magnetresonanztomographie. Und dieses Feld ist besonders interessant für kognitive Neurowissenschaftler, weil dann möglicherweise Studien zu Gedächtnis und zu Vergessen, wie sie eingangs dargestellt werden könnte, auch für eine medizinische Fragestellung eine Rolle spielen könnten. Und in den letzten 5 bis 10 Minuten meines Vortrags möchte ich auf eine solche Studie hier eingehen. Dabei wurde eine Region des Gehirns untersucht, die sogar noch etwas früher als der Hippocampus von Alzheimer-bezogenen Veränderungen betroffen ist, der sogenannte entorhinale Kortex. Also hier ist der Hippocampus und der entorhinale Kortex ist quasi so die Eingangsstruktur in den Hippocampus. Und bei dieser Struktur ist bekannt, dass Menschen mit einem genetischen Risiko für die Alzheimer-Demenz eben schon in ganz jungen Jahren, also mit 20, hier morphologische Veränderungen der Hirnstruktur aufweisen. Und was wir jetzt in einer Studie untersuchen wollten, ist, ob solche Risikoträger eben auch veränderte Hirnfunktionen aufweisen in einer kognitiven Aufgabe, die besonders mit diesem entorhinalen Kortex in Verbindung gebracht wird. Was macht der entorhinale Kortex bei Menschen? Das ist noch nicht so genau bekannt. Bei Nagetieren weiß man darüber mehr. Da ist auch der Nobelpreis vor 2 Jahren für verliehen worden. Im entorhinalen Kortex gibt es nämlich sogenannte Gitterzellen oder Rasterzellen, die ein ganz bestimmtes Feuermuster aufweisen, wenn sich die Nagetiere im Raum bewegen. Die feuern nicht an einer spezifischen Zelle im Raum, sondern die feuern rhythmisch immer wieder an ganz verschiedenen Stellen. Das ist hier so dargestellt. Also hier sieht man das Feuermuster einer einzigen Zelle, wenn sich eine Ratte oder eine Maus durch einen Raum bewegt. Und hier, 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 hier und so weiter ist diese eine Zelle besonders aktiv. Wenn man jetzt von mehreren solcher Rasterzellen die Aktivität misst, dann sieht man, dass es eben Richtungen im Raum gibt, wo die Aktivität höher ist und andere Richtungen, wo sie geringer ist. Also das wäre so eine Hauptaktivitätsrichtung und etwas versetzt dazu wäre eine Richtung, wo diese Zelle weniger aktiv ist. Gleichzeitig sind diese bevorzugt aktiven Richtungen über alle Zellen identisch. Es gibt ja nicht nur eine solcher Rasterzellen, sondern viele Hunderttausende im entorhinalen Kortex. Und wenn das der Fall ist, dann könnte man vermuten, dass es eben auch durch Messung eines Summensignals, wie das mit der funktionellen Magnetresonanztomographie möglich ist, indirekt die Aktivität dieser Zellen messen kann. Und das ist tatsächlich auch in einer Studie, die vor einigen Jahren erschienen ist, gezeigt worden. Wir haben daher nun untersucht, ob es in diesem indirekten Signal von diesen Rasterzellen im entorhinalen Kortex, also der am frühesten betroffenen Hirnregion bei der Alzheimer-Erkrankung, schon bei ganz jungen Menschen Aktivitätsauffälligkeiten gibt. Und die Probanden sind wieder im Scanner untersucht worden und haben da eine Aufgabe durchgeführt, die Sie hier einmal sehen. Das ist eine räumliche Navigationsaufgabe. Das heißt, die haben sich mit Pfeiltasten durch so eine Arena bewegt und zunächst mal hier so Objekte eingesammelt, also ein Globus, ein Buch, ein Wecker, das ist jetzt ein bisschen beschleunigt dargestellt, also tatsächlich war das ein bisschen ruhiger und sollten sich dann die Position dieser Objekte merken und konnten sich an diesen Bergen hier im Hintergrund und an der Mauer orientieren. Aubergine haben wir noch, Eimer und so weiter, insgesamt 8 Objekte. So, und die Aufgabe der Probanden bestand nun darin, wenn sie ein einzelnes dieser Objekte gesehen haben, zu der korrekten Stelle in der Arena zu gehen und das wieder dort abzulegen. Das ist am Anfang furchtbar schwierig, das konnten die am Anfang auch nicht. Aber das Experiment hat insgesamt 75 Minuten gedauert und durch wiederholtes Ablegen und dann dadurch, dass ihnen immer die korrekte Position gezeigt wurde, konnten die das ganz gut lernen. Und dieses und ähnliche Experimente führen wir in der Arbeitsgruppe im Moment viel durch, nicht nur im Magnetresonanztomographen, sondern auch auf Verhaltensebene, auch kürzere Versionen davon. Hier ganz hinten sitzt eine Masterstudentin hier, Ronja Schütte, die auch so eine Studie durchführt und den Einfluss bei verschiedenen dieser Aufgabe oder die Leistung bei dieser Aufgabe in verschiedenen Altersgruppen untersucht. Also das ist so ein größer angelegtes Forschungsprogramm hier. Was haben wir in dieser einen Studie nun gefunden? Zunächst haben wir gefunden, dass die genetischen Risikoträger bei der Aufgabe genauso gut waren wie der Kontrollprobanden. Also sie konnten genauso gut oder schlecht die Objekte an den korrekten Positionen ablegen. Aber die Funktion dieser Rasterzellen war bei den Kontrollprobanden hier in grün gezeigt sehr viel besser als bei den Risikoprobanden. Und das hing damit zusammen, dass diese Hauptaktivitätsrichtungen eben bei den Risikoprobanden nicht stabil waren, sondern sich über die Zeit geändert haben. Also über die Dauer dieser 75 Minuten waren die zeitlich instabil. Wie konnten die Risikoträger nun trotzdem die Aufgabe durchführen? Das ging dadurch, dass eine andere Hirnregion, eben der Hippocampus, der ja schon erwähnt wurde, eingesprungen ist. Und für den Leistungsverlust in diesen Rasterzellen kompensiert hat. Das heißt, diejenigen Probanden, die schlechtere Rasterzellen hatten, das ist hier dargestellt, hatten eine vermehrte Aktivität im Hippocampus. Das heißt, es gibt offensichtlich mehrere Strategien, wie man diese Aufgabe lösen kann. Und eine Mehraktivität im Hippocampus kann zunächst mal kompensieren dafür, wenn die Rasterzellaktivität nicht mehr so gut funktioniert. Aber auf längere Sicht könnte das auch zum Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung beitragen. Es ist nämlich gezeigt worden, dass eine überstarke Hirnaktivität in einer bestimmten Region, beispielsweise hier in dem Fall dem Hippocampus, zu einer vermehrten Ablagerung von solchen Plaques beitragen kann. Ja. Gleichzeitig sind ja auch Verhaltensauffälligkeiten gesehen worden, insofern, als die Risikoprobanden zwar die Aufgabe insgesamt gut lösen konnten, sich aber häufiger am Rand der Arena aufgehalten haben. Das heißt, es gibt hier schon bei diesen jungen Probanden, die waren im Durchschnitt keine 23 Jahre alt, ja, es waren alle Studenten, ganz subtile Verhaltensauffälligkeiten. Wodurch das genau zustande kommt, wissen wir noch nicht. Das ist auch eine Fragestellung, die wir im Moment genauer verstehen wollen. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine weitere experimentelle Therapierichtung eingehen bei der Alzheimer-Erkrankung, die sogenannte tiefe Hirnstimulation. Hat vielleicht eine oder andere von Ihnen auch schon von gehört. Dabei werden Elektroden in das Gehirn eingesetzt. Das ist eine etablierte Therapie für die Parkinson-Erkrankung. Also da sind über 10.000 Menschen weltweit bis jetzt mit behandelt worden. Der Wirkmechanismus besteht vermutlich darin, dass an der Stelle, wo stimuliert wird, die Gehirnaktivität gehemmt wird, aber dann etwas weiter entfernt eine Aktivierung stattfinden kann. Das heißt, wenn man die Elektroden in der Nähe des Hippocampus einsetzt und die Aktivität weitergeleitet wird in den Hippocampus, ist es möglicherweise möglich, auch eine eingeschränkte Funktion wieder zu verbessern, zumindest für einen Zeitpunkt. Eine weitere Möglichkeit wäre halt, den entorhinalen Kortex als Eingangsstruktur in den Hippocampus zu stimulieren und dadurch dann die Gehirnfunktion wieder zu verbessern. Und eine erste Studie hat tatsächlich darauf hingewiesen, dass durch diese Stimulation die Lösung einer solchen räumlichen Navigationsaufgabe verbessert werden könnte. Jetzt muss man nochmal schauen, ob dieses Ergebnis reproduzierbar ist und ob es auch ähnliche Effekte bei Alzheimer-Patienten gibt. Und tatsächlich gibt es weltweit schon eine ganze Reihe Studien mit dieser Methode, die eben versucht, dann auf invasive Weise die Gehirnfunktion zu verbessern. So, damit bin ich am Schluss angelangt. Ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Das Vergessen ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Es kann sehr adaptiv sein, um relevante Erinnerungen zu stärken, selektiv zu stärken. Im zweiten Teil bin ich auf die Verdrängung eingegangen, die Verdrängung von konfliktbezogenen Assoziationen. Und da habe ich versucht, Ihnen zu zeigen, dass auch so ein solches komplexes Konstrukt wie die Verdrängung durchaus experimentell und auch mit neurowissenschaftlichen Methoden untersucht werden kann. Im dritten Teil bin ich dann auf Intrusion bei der posttraumatischen Belastungsstörung eingegangen, wie man das durch die Annahme verschiedener Gedächtnissysteme konzeptualisieren kann und wie einem das bei der Planung und Entwicklung neuer therapeutischer Möglichkeiten helfen kann. Und zum Schluss bin ich auf einige neue Diagnostikverfahren und mögliche Therapiemethoden für die Alzheimer-Erkrankung eingegangen. Das sind natürlich alles keine Studien, die ich alleine durchgeführt habe, sondern mit Mitarbeitern aus der Abteilung für Neuropsychologie. Und jetzt möchte ich auch ganz am Schluss doch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wie ich bereits erwähnt habe, führen wir eine Reihe von Verhaltensmessungen am Laptop, die eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bei Menschen verschiedener Altersgruppen durch. Und für uns ist es sehr einfach, immer Psychologiestudenten zu finden als Probanden, aber es ist nicht ganz so einfach, Menschen zu finden, die etwas älter sind als die typischen Psychologiestudenten. Wenn der einige oder andere von Ihnen vielleicht Lust hätte, an solchen Studien teilzunehmen, dann können Sie bei mir anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und dann würde ich mich sehr freuen. Das sind nicht bildgebende Untersuchungen, das sind solche Untersuchungen mit solchen räumlichen Navigationsaufgaben beispielsweise. Dann möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und stehe für Fragen zur Verfügung.